Einen Freund oder einen lieben Menschen trösten ist keine leichte Aufgabe. Das Schicksal anderer macht die meisten von uns hilflos und sprachlos. So eröffnet eine Psychotherapeutin auf ihrer Website das Thema Trost. Wir tun uns schwer, tröstende Worte zu finden. Wie kann ich trösten und helfen? Fragen Sie sich vielleicht. Anregungen finden Sie hier auf dieser Website. Schwierigkeiten sind eine unausweichliche Realität in der gefallenen Welt. Eliphas, einer von Hiobs Beratern, beschreibt das Leben so: Der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken zum nach oben fliegen. In Hiob 5, Vers 7. Oder Hiob, dem Schwierigkeiten nicht fremd waren, schloss sich dieser Meinung an. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Und Jeremia, der Prophet, klagte: Warum bin ich doch aus dem Mutterschoß hervorgegangen, um Mühsal und Kummer zu sehen und damit meine Tage in Schande vergehen? Schwierigkeiten, Sorgen, Schmerzen, Enttäuschungen, Desillusionen und Verzweiflung. Damit ist das Leben auch angefüllt. Und das finden wir in der ganzen Bibel. Noch schlimmer wird die Lage, wenn auch noch Gott weit entfernt erscheint. Viele Menschen fragen heute danach, warum guten Menschen schlimme Dinge passieren. Und die Bibel gibt uns einige Antworten, warum Schwierigkeiten existieren und wie Gott diese Schwierigkeiten im Leben seiner Kinder gebraucht und wo Trost zu finden ist. Heute wollen wir 4 Verse aus dem 2. Korintherbrief untersuchen, in denen Paulus besonders intensiv über Trost schreibt. Das ist 2. Korinther 1, Vers 3 bis 6. Und die Punkte, in die ich diesen Text aufgeteilt habe oder die wir heute betrachten werden, das sind 4. Und zwar einmal erstens die Person des Trostes, zweitens die Verheißung des Trostes und drittens das Ziel des Trostes und die Bedingung des Trostes als viertes. Wir lesen uns einmal den Text durch. 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4. Also ich habe jetzt immer die Texte mit in den Folien, aber wer mitlesen möchte in seiner eigenen Bibel, dazu möchte ich dann auch immer Zeit lassen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Ja, das Wort, das hier diesen Text ganz stark dominiert, ist das Wort Trost. 9-mal kommt das hier drin vor. Paulus beginnt diesen Text mit: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Ja, er beginnt diesen Brief, nachdem er mit Grüßen eingeleitet hat, mit einem Lob an Gott. Das ist eine ganz übliche Vorgehensweise in den Briefen von Paulus. Und normalerweise ist gerade am Anfang seiner Briefe ganz viel Lob zu finden an Gott für die Gemeinde, an die er schreibt. Und der 2. Korintherbrief unterscheidet sich in dieser Hinsicht von den anderen Briefen. Paulus beginnt am Anfang mit dem Dank und Lob für Gottes Taten an der Gemeinde, aber nicht, er tut es nicht für die Gemeinde, sondern er lenkt die Aufmerksamkeit der Leser auf den Trost, den er von Gott erfahren hat. Dieser Brief von Paulus ist nämlich ein Ringen um die Gemeinde vor den Korinthern. Paulus hatte diese Gemeinde begründet und war dann, nachdem er 1,5 Jahre dort gelehrt hatte, aus der Stadt weitergezogen. Er hatte dort viele Schwierigkeiten erfahren und es gab sogar eine Revolte gegen die Predigt von Paulus, die wir in der Apostelgeschichte im Kapitel 18 finden. Nach dieser Revolte, als er weitergezogen war, hatte der Kontakt von Paulus zu der Gemeinde aus Briefen bestanden. 4 Briefe werden in der Bibel insgesamt erwähnt und 2 davon so verstehe ich das, sind uns jetzt erhalten und in diesem eigentlich vierten Brief, der unser zweiter Korintherbrief ist, da kämpft Paulus um das Wohl der Gemeinde. Paulus hatte sich wegen der Gefahr, die durch ihr Lehrer entstand, zu einem Besuch gezwungen gesehen. Er schreibt davon, dass er sie in Traurigkeit besucht hatte in 2. Korinther 2, Vers 1. Die Spannung die zwischen ihm und der Gemeinde, die gipfelte dann letztendlich in einem Zwischenfall, bei dem ihm jemand in der Öffentlichkeit widerstand und sich ihm entgegenstellte. Und der 2. Korintherbrief ist also kein euphorischer Bericht über Vergangenes, kein Eintrag ins Poesiealbum der korinthischen Gemeinde, sondern eine Klärung der schlechten Verhältnisse. Paulus verteidigt sich, klärt ihr Lehren auf, berichtet aus seinem Leben, um sich zu rechtfertigen oder zu erklären und streitet gegen die Irrlehrer, die die ganze Gemeinde in Gefahr gebracht haben, weil sie seine Autorität untergruben. Und trotzdem beginnt Paulus diesen Brief mit dem Lob Gottes. Er ist nicht deprimiert deswegen, er kann die Gemeinde nicht uneingeschränkt loben, aber er lobt von ganzem Herzen seinen Herrn. Paulus' Lob Gottes bricht nach den Anfangsgrüßen aus ihm heraus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Der erste Punkt ist die Person des Trostes, die hier beschrieben wird. Gelobt, gepriesen, es sei gut über Gott geredet. Das bedeutet das griechische Wort, das Paulus hier verwendet. Und das ist auch die Mission von Paulus. Deswegen tut er diesen gefährlichen Dienst. Gottes Ehre ist sein Ziel. Über Gott soll gut geredet werden. Und hier beschreibt Paulus den, der den Trost gibt. Er ist derselbe Gott, der er von Anfang an war. Er ist in seinem Wesen ein barmherziger Tröster. Und schon im Alten Testament war dies dem Volk Gottes bewusst. Das Volk Israel war ein kleines Volk in der Gefangenschaft von Ägypten. Und Gott hatte sie dort herausgeführt. Es gab keinen Zweifel unter Gottes wahren Kindern, dass sie es eigentlich nicht verdient hatten, Gottes Volk zu sein, dass sie es eigentlich nicht verdient hatten, zu leben und Gott ihre Stärke zu nennen. Der Vater der Erbarmungen, das war eine Formel oder wahrscheinlich eine Formel, die zum Gebet in der Synagoge verwendet wurde zur Zeit des Neuen Testaments. Und es erinnert ein bisschen an den Psalm 103, in dem Vers 1 und Vers 13, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. So hat Gott sich schon immer als fürsorglicher Vater erwiesen. Aber nun kann Paulus etwas hinzufügen, was die alttestamentlichen Vorfahren nicht gewusst haben. Er ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In Christus erbarmt sich Gott über alle Menschen. Wir haben das vorhin schon gefeiert und darüber nachgedacht, dass durch Christus die ganzen Segnungen uns zugekommen sind. Die Vergebung der Schuld, das Erbarmen, das wird am deutlichsten am Kreuz sichtbar. Aber das Leid in der Welt ist nicht aufgelöst. Es gibt immer noch Grund zum Trösten. Und deswegen geht Paulus von Gott, dem Ursprung des Trösters, über zu der festen Verheißung. Die Verheißung des Trostes. Der nächste Vers ist, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Paulus gibt in totaler Gewissheit weiter, dass Gott, und damit meint er die Gruppe, dass Gott sie, und damit meint er die Gruppe, die ihn begleitet hat in seinem Dienst, in aller Bedrängnis tröstet. Hier kommt dieses Wort Bedrängnis zum ersten Mal vor. Das ist vielleicht ein bisschen ungeläufig heute. Es bedeutet auch Trübsal, man kann auch Bedrückung oder Drangsal sagen. Und dieses Wort kann für die unterschiedlichsten Dinge im Neuen Testament zutreffen. Menschen, die wegen des Glaubens im Gefängnis sind, die Verfolgung erleiden, die Armut erleiden oder Krankheit, das sind alles Leute, die bedrängt werden. Aber auch die Ehe bringt manchmal Bedrängnis mit sich. Das schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Also alle möglichen Schwierigkeiten werden mit Bedrängnis dann betitelt. Gott tröstet in aller Bedrängnis. Und mehrere Male beschreibt Paulus von einer unfassbaren Bedrängnis, die sein Christsein begleitete. Ein paar Verse weiter, in Vers 8 zum Beispiel. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Paulus verzweifelte am Leben und hatte selber schon angenommen, dass er das nicht überleben würde. All diese Dinge, denke ich, sind Paulus hier vor Augen, wenn er darüber schreibt, über diesen Trost. Und ein paar im Kapitel 4, 2. Korinther 4, Vers 8 bis 10, da schreibt er: In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Ja, nirgendwo im Neuen Testament kriegen wir so einen starken Eindruck davon, was es heißt, Bedrängnis zu erfahren, wie im 2. Korintherbrief. Und trotzdem schreibt Paulus von tiefem Trost, der von Gott gegeben wird. Paulus hatte diese Gewissheit aus Gottes Wort, aber auch aus der eigenen Erfahrung. Das schreibt er zum Beispiel auch im gleichen Brief, in Kapitel 7, Vers 6. Aber der die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft von Titus. Ja, und was ist das für eine Art Gewissheit? Was ist das für eine Art Trost, die im schwierigen Leiden durchtragen kann? Und von der Paulus hier schreibt. Inhaltlich finden wir das natürlich in vielen Briefen immer wieder. Und im Römer 8, Vers 31 bis 39, ich lese mal auszugsweise, da finden wir etwas über die Art seiner Gewissheit. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot, Paulus zählt wieder auf, oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Gewissheit von Paulus ist, dass niemand ihn von Gottes Liebe trennen kann. Und sie liegt auch darin, dass Gottes Wort zuverlässig ist. Er verlässt sich voll darauf. Und er meint das wirklich wörtlich, was er hier schreibt. Solange Gott Paulus leben ließ, war Paulus unzerstörbar. Und erfuhr Gottes Trost. Kinder Gottes sterben nicht an einer Kugel oder an einer Krankheit oder an einem Unfall, sondern an Gottes Willen. Gott hält seine Kinder ganz fest in seiner Hand. Niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ein junger Mann beginnt eine Ausbildung im Betrieb seines Onkels. Es ist eine schwere Ausbildung und der junge Mann hat immer wieder Schwierigkeiten mit dem Stoff und hat auch ziemlich Angst, ob er das bestehen kann. Aber irgendwann kommt der Onkel zu ihm und sagt, dass er sich anstrengen soll, dass er gut weitermachen soll, dass er aber auf jeden Fall mit absoluter Sicherheit die Prüfung bestehen wird. Der Onkel zwinkert ihm zu. Normalerweise verläuft das so in einer Ausbildung nicht. Aber so ein junger Mann, der weiß, dass sein Onkel großen Einfluss hat, der weiß, dass er gewiss sein kann auf den Erfolg seiner Ausbildung. Und das gibt ihm Ruhe, das ermutigt ihn wieder. Es kann vielleicht auch in so einem Fall eine negative Auswirkung haben. Aber dieser junge Mann wird zumindest ermutigt sein, weil er weiß, dass sein Onkel einen großen Einfluss hat. Ja, wie siehst du dein Leben? Hast du Gottes Verheißung vor Augen, dass er dein Leben in seiner Hand hält, dass er den Ausgang ganz genau weiß? Gerade wenn es schwierig wird, verzweifle nicht, weil Gott derjenige ist, der alles in seiner Hand hält. Er hat seinen Trost versprochen und er hat für schwierige Zeiten und für jede Schwierigkeit Trost für dich. Das bedeutet nicht, dass es leichte Situationen sind, das wird ja dadurch nicht ausgeschlossen. Aber diese Situation führe nicht zur Verzweiflung, weil Gott dich hält. Und wie geht man in so einer Situation vor? Ja, wenn man so ein Wort hat, so eine Verheißung, dann liest man die sich vor. Wir lesen die uns vor als Christen und wir gehen zu Gott im Gebet und glauben, dass er uns durchträgt. Ja, Paulus schreibt weiter über diesen Trost und wir schauen uns mal an, was Gott mit dem Trost bezwecken möchte. Warum gibt er uns denn diesen übernatürlichen Trost? Der nächste Punkt ist das Ziel des Trostes. Ich lese mal die Verse 4 und 6, dort wird es sehr deutlich, was Gott damit bezwecken möchte. Also der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, also das ist jetzt Vers 6, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Wir müssen aufpassen, wenn wir das Wort Trost so häufig sagen, dass wir nicht irgendwann mal den Sinn vor Augen verlieren, was Trost eigentlich ist. Ja, es kommt hier so häufig vor. Aber hier schreibt Paulus, warum er von Gott Bedrängnis und Trost erfährt im Vers 6. Sei es aber, dass wir bedrängt werden und sei es, dass wir getröstet werden. Beide Dinge sind von Gott geschenkt. Wir sehen noch einmal deutlich, dass Gott alles in seine Hand hält. Paulus nimmt die Bedrängnis und den Trost aus Gottes Hand. Der Trost hat keinen Selbstzweck, sondern soll zu einem größeren Ziel dienen, damit er die trösten kann, die in allerlei Bedrängnis sind. Das ist dann Vers 4. Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Dieser Trost von Gott an Paulus, der soll nicht bei Paulus stecken bleiben und dass er ermutigt ist und getröstet, sondern Gottes Mission ist schon immer die ganze Gemeinde gewesen. Und so dient Gottes Handeln am Einzelnen in einer Gemeinde immer auch dem Ganzen. Paulus soll eben denselben Trost an andere weitergeben, den er selber erhalten hat. Ja, jemand, der selber gelitten hat, das wissen wir auch aus eigener Erfahrung, und Gottes Trost dabei empfangen hat, der kann mitempfinden, was ein anderer durchmacht und kann ihn auf diesen gleichen Trost hinweisen. Eine ältere Dame pflegt auf einem Friedhof zwei Gräber. Das erste ist von ihrem Sohn. Er war nur 20 Jahre alt und starb bei einem Autounfall. Die Mutter war sehr verzweifelt bei seinem Tod und auf dem Grab steht nur ein Wort wie eine Anklage gegen Gott. Warum? Und das zweite Grab liegt genau gegenüber, derselbe Familienname. Da liegt die Tochter. Sie starb nur ein Jahr später, aber die Worte auf dem Grabstein sind anders. Gott weiß, warum. In diesem Jahr hatte die Mutter in ihrem verzweifelten Schmerz und innerer Bedrängnis zum Trost und kindlichem Vertrauen gefunden. Sie kann jetzt andere trösten, die Gleiches durchmachen, indem sie diesen Trost weitergibt. Wir sind nicht alle gleich. Unser Leben verläuft nicht gleich. Gott hält unterschiedliche Geschicke bereit. Und wenn du Gottes Trost erfahren hast, dann gib ihn weiter an andere. Ich kann noch nicht so viel und von den gleichen Bedrängnissen erzählen wie andere hier im Raum. Ich bin herausgefordert, das zu tun und das, was ich erlebt habe, mit anderen zu teilen. Wo bist du mit deinem Trost, den du bekommen hast? Wo tröstest du andere? Führst du andere zu der Quelle deines Trostes, wo du den du erfahren hast? Aber Paulus zeigt uns, dass der Zweck des Trostes nicht nur die Fähigkeit ist, andere zu trösten, sondern letztendlich, das sehen wir in Vers 6, der letztendliche Zweck ist Geduld. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Der letztendliche Zweck von Bedrängnissen und von dem Trost, der von Gott kommt, bleibt das Ausharren im Glauben. Es geht darum, dass wir ein geduldiges Ausharren lernen. Wenn unser Glaube durch Bedrängnis geprüft wird, sollen wir nicht aufgeben und ihn an den Nagel hängen, sondern wir werden durch den Trost Gottes dazu bewegt, uns mehr und mehr auf ihn zu verlassen. Paulus warnte Timotheus, einen seiner engsten Mitarbeiter und auch Kind im Glauben, in 2. Timotheus 3, Vers 12, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Verfolgung erleiden werden. Es ist unvermeidlich im Dienst, dass Gläubige Drangsal erleiden. Aber diese führt dazu, dass andere das Heil in Gott finden und Trost erfahren, der sie zu einem ausdauernden und geduldigen Glauben motiviert. Und in der Gemeinde, auch hier bei uns, kommen Freude und Leid einander sehr, sehr nahe. Deswegen werden wir in Römer 12, Vers 15 aufgefordert. Freut euch mit den sich Freunden und weint mit den Weinenden. Beide Dinge sind sehr nah beieinander in der Gemeinde. Aber was muss denn geschehen, dass ein Gläubiger diesen Trost erfährt? Was gibt es eine Bedingung dafür? Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Die sehen wir auch in diesem Text, die Bedingung des Trostes. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Paulus redet hier von Leiden des Christus. Damit ist jede Strapaze, jeder Stress, jede Armut, jede Verfolgung, jede Missgunst, die entsteht, weil er sein Leben in den Dienst Jesu gestellt hat, gemeint. Ganz offensichtlich meint er nicht das Leid, das entsteht, wenn man es selber durch eigene Sünde verschuldet und wo Gott einem vielleicht auch manchmal durch Leid darauf hinweisen möchte oder wo man selber die Konsequenzen seiner eigenen Dummheit tragen muss. Ja, er sagt, dass der Trost durch Christus in dem gleichen Maß zu ihm kommt, wie auch das Leid Christi. Paulus hat sein ganzes Leben so verstanden. Er sah es als eine Ehre an, für Christus zu leiden und ihm im Leben und Sterben ähnlich zu werden. Es besteht also eine Entsprechung zwischen diesen beiden Dingen. Je größer das Leid für Christus, desto größer der übersinnliche Trost und Friede, der den Verstand übersteigt. Ich habe mich früher immer gefragt, wie Menschen es aushalten konnten, wenn sie wegen ihres Glaubens gefoltert worden sind. Wie konnten die Christen in Rom, während sie in einer Arena zur Belustigung der Massen verbrannt wurden, singend in den Tod gehen? Das liegt uns so weit entfernt. Oder meinen persönlichen Erfahrungen. Und hier erfahren wir das Geheimnis. Es ist nicht ihre Stärke gewesen, sondern Gottes Beistand und Trost, der sie durchstehen lassen hat. Sind wir bereit dazu? Setzt du mit allem, was du hast, auf Jesus? Dann kannst du erwarten, dass Gott dir beisteht bei allen Schwierigkeiten und Bedrängnissen, die deinen Lebensweg begleiten werden. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Wenn dir dieser Trost völlig fremd ist, Gottes Arme stehen offen. Gott empfängt jeden, der sich im Glauben und in der Hoffnung auf ihn, an ihn wendet. Er ist ein guter Vater, der barmherzig ist und durch Jesus Trost und Perspektive schenken will. Nicht bloß billige Ablenkung, wie es in der Welt normalerweise üblich ist. Und diesen Trost hat er verheißen und möchte auch, dass du ihn weitergibst, damit auch andere dadurch zum geduldigen, vertrauensvollen Ausharren geführt werden. Aber Gott will keinen abgenagten Knochen, sondern ein Leben, das ihm ganz gehört. Dann kannst du den Trost in Schwierigkeiten von ihm erwarten. Ich möchte noch gern zum Ende beten. Vielleicht könnt ihr zu Ehre Gottes aufstehen. Herr, hab Dank dafür, dass wir zu dir kommen können mit all dem. Danke dafür, dass wir nicht Leid und Freude gegeneinander ausspielen müssen. Danke dafür, dass wir das nicht ausblenden müssen, wenn es uns schlecht geht. Und ich danke dir dafür, dass es sich allemal lohnt, auf dich unser ganzes Leben zu setzen und zu bauen. Und ich möchte dich bitten darum, dass du mir und uns allen Vertrauen dazu auf dich gibst, dass wir, wie Paulus sagen können, Christus ist mein Leben und Sterben ist ein Gewinn. Und dass wir deinen Trost in jeder Situation erfahren können. Und ich möchte dich auch bitten darum, dass du uns hilfst, diese Herausforderung anzunehmen, auf andere zuzugehen, in Gemeinschaft miteinander zu leben und Trost weiterzugeben, den wir erfahren haben, andere Leute auf dich hinweisen können, damit sie deinen Trost auch erkennen können. Danke dafür, dass du da bist und dass wir auf dich vertrauen können. Amen. Dankeschön.